Ich habe, also es ist uns ja nicht entgangen, dass letzte Woche Pfingsten war. Und wir haben letzte Woche auf eine Art und Weise mal eine Pfingstbotschaft gehört und sind eigentlich auf eine Textstelle kommen von Mose, wo sie wo sie eigentlich Hunger nach Fleisch hatten. Und Gott zu Mose gesagt hat, suche 70 Leute, ich möchte ihnen den Heiligen Geist ausgießen, der auf dir auch ist, und sie werden mir dienen. Und wie beeindruckend das war, dass Gott eigentlich, die Leute hatten menschliches Bedürfnis und Gott hat aber dahinter das Verlangen gesehen und er gibt nicht nur Fleisch, das hat er denn auch gegeben, Fleisch, aber vor allem seinen Geist ausgegossen hat. Und dann gab es ja dieses, dass 69 davon waren in der Nähe von Mose oder 68 und zwei hatten es nicht rechtzeitig an die Stiftshütte geschafft und waren im Lager und haben dort prophetisch geredet. Und Josua wollte dann sagen, Mose, da müssen wir das stoppen, weil das ist ja nicht unter deiner Leitung jetzt. Und Mose gesagt hat, ey, lass sie dienen, weil ich wünschte, alle würden prophetisch dienen. Wir haben uns angeschaut, dass Paulus sagt so, ey, ich wünschte, ihr würdet alle im Heiligen Geist in Sprachen beten. Und warum er in Sprachen beten praktiziert? Weil er sagt, wer in Sprachen betet, der ermutigt oder erbaut sich selber. Wir Menschen sind eigentlich, jetzt können wir das erste Bild dran, wir Menschen sind eigentlich wie so ein Smartphone. Wie ein Smartphone. Was ist ein Smartphone? Also ein Telefon mit großem Bildschirm. Was ist das? Was ermöglicht das? Fotografieren, genau. Ja, aber die meisten, also kaum einer der Jugendlichen fotografiert einfach nur, sondern das ist gleich weg, wo mit Snapchat oder Instagram oder was auch immer. Ein Smartphone ist designed für Kommunikation. Wir Menschen, wir sind designed für Kommunikation. Wir sind designed dafür, dass wir mit dem lebendigen Gott kommunizieren können und aber auch mit Menschen. Übrigens, wusstet ihr, so ein Smartphone ist per Zufall entstanden über Millionen von Jahren. Sind Rohstoffe wie Sand, Quarzsand, Edelmetalle und sonstige Dinge, die sind, weil auf einmal so ist so ein Sturm gekommen und hat es so aufgewühlt und dann lag es da irgendwo und über Millionen von Jahren auf einmal hat sich da so aus dem Sand heraus ein Smartphone entwickelt. Ist es nicht genial? Wusstet ihr das? Okay. Wisst ihr, dass so ein Smartphone lang nicht so komplex ist wie wir Menschen? Also glaubt keinem, der erzählt, über Millionen von Jahren ist dieses Kommunikationsmedium Mensch so entstanden und jetzt ist er da und entwickelt sich permanent weiter. Wir sind designed für Kommunikation, also mich begeistert es. Manchmal ist es vielleicht mehr die Frauen, denken wir, wobei ich auch sehr kommunikativ sein kann. So dieses Erzählen, was habe ich erlebt und interessiert bin, was haben andere erlebt. Ich habe jetzt gerade gehört in einem Seminar, wenn wir erzählen, wir reden mit Gott, dann beeindruckt das die Leute erstmal nicht. weil jeder irgendwie kommuniziert und da so den lieben langen Tag quasi sagen, oh, ich erzähle meinem Hund, was ich alles gemacht habe, oder ich erzähle meinem Smartphone, was ich erzählt habe. Das ist noch nicht das Beeindruckende. Aber erzähl den Leuten, dass Gott auch mit dir redet. Dann wird's spannend. Und dann werden sie vielleicht denken, du hast sie nicht mehr alle. Aber wenn du sagst, du redest mit Gott, überhaupt kein Problem. Gott ruft uns Menschen in seine Nachfolge. Das war, warum Jesus auf die Erde kam. Er war permanent unterwegs zu den Menschen, um sie in die Nachfolge zu rufen. Und er beauftragte sie dann, das Evangelium allen Menschen zu bringen. Er verheißt nicht nur seinen Heiligen Geist, er sendet ihn auch. Wisst ihr, Pfingsten ist die Erfüllung eines Versprechens oder eines mehrfach unterstrichenen Versprechen. Gott macht keine leeren Versprechungen. Ist uns das bewusst? Ich denke, das, was die Sandy auch gesagt hat, was so gerade in dieser Power-Gebetsgruppe dienstags, übrigens, da dürfen auch Männer hin, wenn du dienstagmorgens zwischen 9 und 10 nichts Sinnvolles vorhast, du kannst auf reinnehmen, zumindest einmal. Also, wenn du da eh nichts Sinnvolles machst, geh mal hin. Das ist echter Hammer. Auf jeden Fall, dieses zu erkennen, Gott ist kein Gott der leeren Versprechungen. Also Gott verheißt mir nicht ein tolles, rosarotes Leben und unbeschwertes Leben. Das macht er nicht, schlau genug. Das macht er nicht, aber er verspricht uns auf jeden Fall, dass er immer bei uns ist und dass er uns seinen Geist verheißt, damit wir durch das Leben in seiner ganzen Härte und vielleicht auch mal Unbarmherzigkeit bestehen. Seit Pfingsten erleben die Menschen auf der ganzen Welt durch die Jahrhunderte die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist auch genial. Es ist nicht ein einmaliges Erlebnis gewesen. Und wenn wir jetzt heute Pfingsten feiern, dann ist es so aus der Tradition heraus nach dem Motto, Tradition ist nämlich nicht das Anbeten der Asche, was damals vor 2000 Jahren abgebrannt ist, sondern es ist das am Leben halten von Feuer. Es ist ein permanent Nachlegen. Zu wissen, wir müssen nicht, wie würde man sagen, also Babenhausen gibt es ja mittlerweile auch, glaube ich, nur noch einen Bauernhof mit Kühe. Als die letzte Kuh in dem Ort, wo ich gewohnt habe, als letzte Kuh zum Schlachthof geführt wurde, dann hat man am Dorfbrunnen eine Kuh und ein Kalb in Bronze gegossen. Einfach so, um das ländliche Leben zu signalisieren, das schon lange nicht mehr da ist. Leute, wir wollen nicht Pfingsten, Ostern oder Weihnachten feiern im Denken, ja, das war damals toll, sondern in Erinnerung, Mensch, ich hoffe, das brennt heute noch in uns, das Feuer. Damals, es war so, die Jünger waren beisammen, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Die hatten schon echt viele Tage auch miteinander gebetet und nichts ist passiert. Und dann endlich an dem 50. Tag nach der Auferstehung Jesu, das bedeutet Pfingsten, geschieht's, dass auf einmal Naturgewalten am Hören sind, dass auf einmal sich wie der Himmel öffnet, dass Feuer vom Himmel kommt und dann auf die Einzelnen, die dort ungefähr 120 in diesem Raum, die diese Feuerzünglein auf sich erleben und sehen, ich hätte das gern gesehen, wie das ist. Ich glaube, kein Film kann das wahrscheinlich so rüberbringen, was da wirklich passiert ist. Und auf einmal fingen die Leute an, in verschiedenen Sprachen zu reden, so wie es die Bevölkerung in Jerusalem verstanden hat. Jerusalem war damals Multikulti. Es war quasi wieder eines der Feste und das bedeutete, dass aus allen Nationen Pilger da waren und in Jerusalem Und die haben auf einmal Menschen aus Galiläa in ihrer Sprache Gott preisen gehört. Und haben gesagt, wir verstehen, was da passiert. Und dann würde man denken, wow, das ist doch genial. So wünsche ich mir, dass Gott mich gebraucht, dass Menschen, die eigentlich gar nicht meine Sprache sprechen, durch mich Lob Gottes erfahren. Aber das Krasse ist, für viele war das eine ganz skurrile Erfahrung. Und ich möchte mit euch jetzt hier lesen ab Apostelgeschichte 2, ab Vers 12. Und dann werde ich mir die Predigt des Petrus zu eigen machen und möchte mit euch dort mal seine Aussagen durchgehen. Da heißt es nämlich, ab Vers 12, erstaunt und verwirrt standen sie da, diese ganze Menschen, die die Leute in ihrer Sprache gehört haben, und fragten sich, und sie fragten einander, doch manche spotteten auch, diese sind betrunken, das ist alles. Wisst ihr, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir erfüllt im Heiligen Geist sind, wenn wir vielleicht nicht so funktionieren, wie uns die Leute das, wie sich die Leute vorstellen können, dann werden die uns auch entweder sagen, entweder die sind betrunken oder auf einem sonstigen Drogentrip oder sonst irgendwie nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Das passiert, das kann passieren. Und jetzt begeistert mich, was passiert hier. Petrus sagt denn, da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu, hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. So nach dem Motto, das machen wir viel später, wenn überhaupt. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen Jahrhunderten von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. Und jetzt nimmt er eine Textstelle aus Joel, das viele von diesen Leuten kannten, aber nicht einzuordnen wussten. Und da bezieht er sich auf Joel und da heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Vision haben und eure alten Männer prophetische Träume haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder oben im Himmel tun. Ich lese jetzt mal das Ganze in einem Rutsch durch, um dann auf noch ein paar einzelne Dinge einzugehen. Und ich werde Wunder oben im Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hört zu, ihr Menschen aus Israel. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn aus dem Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. David hat über ihn gesagt, also über Jesus, ich weiß, dass der Himmel immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob, mein Körper ruht in Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir Freude schenken in deiner Gegenwart. Liebe Brüder, sagt Petrus weiter, Denkt einmal darüber nach. David starb ja und wurde begraben und sein Grab befindet sich noch heute hier. Aber er war ein Prophet und wusste, was Gott ihm geschworen hatte. Einer der Nachkommen Davids würde auf dem Thron Davids sitzen. David sah also in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus, dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grab verwesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Jetzt sitzt er auf dem höchsten Ehrenplatz zur Rechten Gottes im Himmel und der Vater hat ihm, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben, damit dieser über uns ausgegossen wird. So habt ihr es heute selbst gesehen und gehört. Denn David ist nicht in den Himmel aufgefahren und doch hat er gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deine Füße mache. So soll nun jeder Mann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde insgesamt 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Petrus hält seine erste öffentliche Predigt. Nicht in einem Gottesdienst, sondern er predigt auf einem frei zugänglichen Platz vor mehreren tausend Menschen. Er wird zum Sprachrohr Gottes. Wisst ihr, wer Petrus war? Petrus war derjenige, der zwar aus eigener Kraft sehr großmäulig war, aber als er dann Muffensausen bekommen hat und er gemerkt hat, das könnte mir jetzt auch ins Leben gehen, echt verweigert hat und verleugnet hat. Und dann auch noch nicht nach dem Verleugnen auch sehr deprimiert war und in ein tiefes Loch gefallen ist und dachte, ich habe mich so an Jesus versündigt, Gott kann mir das sicher nicht nochmal annehmen. Und das Geniale war, Gott hat dem Petrus eine zweite Chance gegeben. Wenn du dachtest, ich würde so gern was für und mit Jesus wuppen und du kommst an deine Grenzen und dann, wenn es eigentlich drauf angekommen wäre, hast du gekniffen, dann ist für dich nicht das Trübsinnstal da, sondern dann ist eigentlich die Hoffnung und diese Perspektive da, Jesus gibt dir wieder neu eine zweite Chance. Ist das nicht cool? Das begeistert mich. Wisst ihr, ich werde wahrscheinlich für in die Zukunft gesehen das eine oder andere Mal verweigern, kneifen, Muffensausen haben und nicht bereit sein, das, wozu ich mich committed habe, auch wirklich auszuteilen. Und dann ist es aber so, dass Jesus eigentlich mir neu zuspricht und sagt, weißt du was, hat vielleicht bisher nicht geklappt, aber ich gehe den Weg mit dir weiter. Ich plane mit dir weiter. Hey, Gott plant mit uns weiter. Er wird zum Sprachrohr, er geht auf das Wundern von diesen Leuten ein. Manchmal sind wir Christen so, wir wagen es vielleicht hier und da mal so ein Zeugnis zu sagen oder erzählen, wir sind Christen und wir gehen in eine freie Christengemeinde und so weiter. Und was seid ihr denn? Ja, Pfingstler, Gospelhaus. Das sagen wahrscheinlich schon viele nicht mehr. Und dann ist es so, wenn die Leute sich wundern, dann ziehen wir uns gerne zurück und suchen vielleicht den Kontakt mit anderen Leitgenossen und pflegen dann so vielleicht unser Austausch miteinander, pflegen dieses nette Geplänkel, so dieses, wow, weißt du nur, wie das war mit Jesus und was wir so erlebt haben. Und ja, irgendwo steht doch irgendwas vom verborgenen Kämmerchen. Und da bete ich denn, ob in Sprachen oder so, aber die Menschen da draußen verstehen mich ja nicht, die sind so böse, die denken, ich bin besoffen und das früh morgen oder nicht zurechnungsfähig oder sonst irgendwas. Petrus hat auf einmal den Mut und stellt sich vor die Leute hin und tut nicht besserwisserisch oder ärgerlich, sondern er versucht, sie abzuholen. Er sagt, Leute, ich erkläre euch, was es ist. Und er kommt ihnen mit diesen Ereignissen entgegen, was sie verstehen. Die Leute wussten um die alttestamentlichen Schriften. Die wussten, dass das geschrieben steht, aber die konnten es nicht einordnen. Wie meint es David? Er ist doch gestorben, aber der sagt, ich werde den Tod nicht sehen. Diese Prophetie aus Joel, das wussten die Leute, aber sie wussten es nicht einzuordnen. Und er erinnert an die prophetischen Worte in Joel, die Verheißung des Geistes. Aber interessanterweise, man kann ihm unterstellen, er war jetzt nicht so predigterfahren. Er hätte ja einfach dann stoppen können, als es hieß, wisst ihr nicht, dass im Joel steht, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießt? Das ist heute passiert. So hätte ich es gemacht. Aber er sagt, und ich in Abvers 19, obwohl das noch gar nicht eingetreten ist, und ich werde Wunder oben im Himmel, am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche, in anderen Übersetzungen, der große und schreckliche Tag des Herrn anbricht und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Petrus macht hier etwas deutlich, diese Prophetie, von der Joel spricht, die quasi an Pfingsten, der ist quasi mit Pfingsten beginnt der Anfang, oder das, der Anfang vom Ende, heißt es so, der Anfang vom Ende. Mit dieser Prophezeiung, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen wird, ist quasi die letzte Stunde oder wie wir sie vielleicht benennen würden, die Endzeit eingeläutet. Das ist wie der Hebel ist umgelegt und ab jetzt beginnt etwas im letzten Kapitel der Heilsgeschichte zu passieren. Nicht mehr zu blockieren, sondern das geht jetzt seinen Weg. Und ich habe jetzt die letzten zwei Tage keine Nachrichten angeguckt, ist ungewöhnlich für mich, aber ich habe mir sagen lassen, es ist eigentlich momentan schon ziemlich chaotisch. So hier und da politische Systeme werden auf einmal neu sortiert. Nicht nur England versucht verzweifelt rauszukommen aus dem Euro, muss geschwächt in Verhandlungen rein, sondern auf einmal im Arabischen. Wir haben noch nie was von Katar gehört, außer dass die Sklaven auf irgendwelchen Baustellen anstellen für diese WM 2022. Und auf einmal kriegen wir mit, die ganzen arabischen Fraktionen stellen sich da gegen Katar. Und Saudi-Arabien sagt, die unterstützen Terrorismus. Und alle lachen laut und sagen, ja selber. können wir nicht unterstellen, aber wir wundern uns, wie auf einmal so Dinge kommen. Und dann ist hier, die Prophetie geht weiter. Und wenn es heißt, ey, Sonne wird finster werden, der Mond blutrot, ehe der große und herrliche oder schreckliche Tag des Herrn anbricht. Also für mich klingt da eigentlich schon sowas mit drin. Hey, da ist echt bei Joel eine Ehrfurcht gewesen. Und Petrus benennt es und sagt, ey Leute, da kommt was auf uns zu. Bist du und ich dafür bereit, diesem großen, herrlichen oder schrecklichen Tag des Herrn zu begegnen? Dann erklärt er Petrus diese Stelle aus Psalm 16 und dass sich David da nicht selber meint, sondern dass es eine Prophetie auf Jesus hin ist. Und dann wird er sehr persönlich, Petrus, in der Predigt. Und auf einmal tut er alle, die dazu gehören, unter Generalverdacht stellen. Also so eine pauschale Aussage, da würden wir uns doch unserem Gerechtigkeitsempfinden sagen, das stimmt aber nicht, ich hatte damit nichts zu tun. Aber er sagt hier im Vers 36, so soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr, hat er so gezeigt, gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das sind wahrscheinlich Leute dabei gewesen, die haben weder dafür gestimmt, noch vor 2 Monaten Kreuzige ihn gerufen oder sonst irgendwas. Also nicht 2 Monate, 6 Wochen. 5,5. 7, danke, 7. 7,5 Wochen, jetzt haben wir es. 7,5 Wochen. Also war ich doch mit 2 Monaten Guide schlecht, weil es ja um den einen Tag auch nicht drauf ankommt. Das heißt, er stellt die unter Generalverdacht und sagt, ihr habt den gekreuzigt. Und was macht es mit der Zuhörerschaft? Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Ich hätte jetzt vielleicht in diesem Moment gesagt, das habe ich doch euch gerade eben gesagt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Aber dann ist es so, ja, wie mache ich das denn? Was bedeutet es, jeder, der den Herrn anruft, wird gerettet werden? Und das Spannende ist wirklich, eigentlich für mich, nachdem Petrus gepredigt hat und es hier heißt, traf es sie ins Herz, ich würde mal sagen, dieses ins Herz getroffen sein, das kann man eigentlich benennen mit Glauben. In dem Moment glaubten die. In dem Moment glaubten diese Menschen, die zugehört haben, das stimmt, was er sagt, stimmt. Gott verheißt seinen Heiligen Geist, es wird ein Ende kommen. David bezieht sich nicht auf sich, sondern auf Jesus und wir haben den gekreuzigt. Das haben die in dem Moment geglaubt. Und sie fragten und sagten dann, Brüder, was sollen wir tun? Hilft dieser Glaube schon irgendetwas, würde ich jetzt mal ganz frech fragen. Stell dir das so vor. Du bist, ganz banal, ich stelle mich da vorne irgendwann an der Buxwiller Straße, bleib da beim Fußgängerweg stehen, die Ampel wird grün und ich bin mitten auf der Straße. Und irgendjemand kommt denn zu mir und sagt, David, wenn du hier nicht weggehst, dann kannst du darauf warten, dass dich das nächste Auto überfährt, der dich übersieht. Und wenn ich denn vor denen hinstehe, würde und sagen, echt, das glaube ich dir. Was würde das ausmachen? Was hätte mein Glaube für ein Wert, wenn ich dann aber nichts verändere? Ich würde sagen, ja, das stimmt, das glaube ich. Was hätte es für einen Wert? Was würde es verändern? Nix. Manchmal machen wir es eigentlich uns oder den anderen so einfach und wir denken, weißt du, du musst es doch nur glauben. Nee, das bringt gar nichts. Wenn du das nur glaubst und das dich nicht zu einem Handeln bewegt, dann bringt es nichts. Ja, aber ist da nicht ein Gott der Gnade da? Ja, die Gnade ist da. Aber die Gnade ist nur dann da. Also wie gut, wenn mir jemand diese Botschaft sagt und sagt, du wirst hier zugrunde gehen, wenn du stehen bleibst. Und wenn ich dann sage, das glaube ich. Und dann ist die Frage, was muss ich tun, um aus dem Gefahrenbereich herauszukommen? Und dann würde jetzt der Werner zu mir sagen, guck, dass du die Weine in die Hand nimmst und stell dich auf die Seite. Kehr um, mach was anders. Und dann gibt er hier ganz klare Anweisungen und sagt, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Das heißt, ich kann nicht so tun und sagen, Mensch, wir haben es doch mit einem gütigen, gnädigen Gott zu tun. Wenn ich glaube, dass Jesus doch für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, ich glaube das, ich versuche das auch mein Leben quasi immer wieder auszusprechen und bekennen, aber ich begebe mich nicht aus dem Gefahrenbereich heraus in Sicherheit, dann hat dieser Glaube keine Auswirkung. Keine lebensverändernde, bleibende, ewigkeitsperspektivende Auswirkung. Cooles Wort. Also, umkehren von euren Sünden. Jetzt, was sind Sünden? Ich würde mal sagen, wir wissen, alles, was mir und anderen Schaden zufügt, ist Sünde. Und jegliche Form von Desinteresse an Gott ist Sünde. Manchmal haben wir also liebgewonnene Sünden oder Dinge, die wir gern immer wieder machen, obwohl wir eigentlich sagen müssen, es ist nicht in Ordnung. Und Petrus sagt hier, kehrt euch davon ab, also macht ein Umdrehen, macht's anders von euren Sünden. Und dann dieses nicht nur mach's irgendwie anders, sondern wende dich Gott zu. Wir haben gestern mit den Ranger das geklärt. Warum liebt uns eigentlich Gott? Und dann war so zum Ankreuzen vier verschiedene Dinge. Gott liebt uns, weil wir so hübsch sind. Liebt uns deswegen Gott. Was denkt ihr? Ihr guckt alle so betrüppelt. Liebt Gott uns, weil er es in seinem Wort uns verheißen hat und weil er die Liebe ist? Nächste Dings zu angreifen. Liebt uns Gott, weil wir uns bemühen, mit anderen keinen Streit anzufangen? Und meine Ranger-Jungs, die haben alle gesagt, ja, deswegen liebt mich Gott, wenn ich versuche, keinen Streit anzufangen. Und dann habe ich gefragt, Mensch, wie ist es denn? Stell dir vor, einer hatte, du hast ein Geschwisterchen, du machst immer alles richtig und bist gehorsam und dein Geschwisterchen ist jemand, der echt immer rebellisch ist und nicht macht, was die Eltern sagen und sich da auch dagegen aufbäumt und unleidig ist und so weiter. Jetzt mal ganz ehrlich, wen lieben deine Eltern mehr? Und der eine, ja mich. Und dann jetzt mal ganz ehrlich, meinst du das wirklich? Und dann so, ja nee, vielleicht doch genau gleich. Genau. Es ist doch der Hammer. Aber wir empfinden und so, wenn wir Dinge verkehrt machen, dann haben wir schlechtes Gewissen vor Gott und dann meiden wir die Gemeinschaft. Also nicht, weil Gott sich sagt, also bis du dich nicht hier verändert hast, brauchst du gar nicht erst kommen, sondern mir ist es eigentlich echt unangenehm. Überleg mal, hast du Menschen, die du eigentlich meidest, wo du sagst, die brauche ich eigentlich nicht. Entweder sind die dir schon mal so auf den Keks gegangen oder du bist denen so auf den Keks gegangen, dass du die eigentlich nicht brauchst. Mich hat jetzt gerade vor 4 Wochen eine Person, nicht aus unserer Gemeinde, gesagt, dass sie eine Hilfsbedürftige, also die Kohle fehlt, kein Geld da, inwieweit wir als Gemeinde helfen können. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir können nicht einfach Geld entnehmen und das so irgendeinem Bedürftigen geben. Und dann habe ich gesagt, aber okay, wissen Sie was? Ich werde Ihnen etwas geben. Aber wir machen einen Vertrag. Sie sagen mir, bis wann Sie es mir zurückzahlen. Und dann kriege ich das von Ihnen wieder. Unaufgefordert. Und das selber, okay, Ende Mai haben wir das aufgeschrieben, beide unterschrieben. Als die Person mich dann neulich mal gesehen hat, war es ihr sichtlich unangenehm, als wir jetzt schon Juni hatten und dann nichts passiert war. Und dann so, da sie mir nicht ausweichen konnte, es tut mir jetzt so leid und so weiter, geht ja nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ist soweit nicht schlimm, aber sie dürfen ja dranbleiben, sie kommen eines Tages zurück. Und so geht es uns manchmal mit Gott, wenn wir was verbrochen haben, dann sind wir eigentlich so, wie wir versuchen, ihn zu umgehen. Aber eigentlich kommen wir nicht um ihn herum. Kehrt euch von euren Sünden ab und dann wendet euch Gott zu. Und dann heißt es hier weiter, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also mich begeistert es. Hier sind eigentlich 4 wichtige Steps da. Wenn Glaube schon in unserem Herzen da ist, sind es 4 wichtige Schritte. Also Glaube ist da. Ich glaube, was hier passiert ist. Und jetzt sind die 4 Schritte, mich von Sünde, also kehrt um, andere Übersetzungen sagen, tut Buße. Sagt, es tut mir richtig leid, was ich da gemacht habe. Dass ich es verbrochen, verkackt oder sonst was habe. Und dann wende ich mich Gott zu und sage, Jesus, gibt es da eine Möglichkeit von Nähe? Ich habe das bereinigt. Und dann lasst euch taufen. Fürs Taufen muss man nicht ein besonderes Privileg oder ein schon ausgefeiltes christliches Leben vorweisen können, sondern rein der Wunsch zu sagen, ich glaube an Gott, ich habe Vergebung meiner Sünden erbeten, ich wende mich Gott zu, ich möchte, dass er Lebensmittelpunkt und Inhalt wird. Und dann ist die nächste logische Konsequenz, sich taufen zu lassen. Für alle, die das noch nie bei uns im Gospelhaus erlebt haben, wir besprengen nicht mit Wasser tröpfchenweise irgendwelche Säuglinge, sondern wir gehen richtig ins Wasser rein und wir taufen, indem wir untertauchen, wieder raus. Also das ist, das, da erinnerst du dich dran und du kriegst es mit. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann heißt es hier, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hat, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde insgesamt etwa 3000 Menschen. Das heißt, Glauben beinhaltete in dem Moment Umkehr und auf Gott zugehen. Das ist dann eigentlich Glaube, der etwas verändert. So, und dann heißt es hier, sie schlossen sich den Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel oder der Gemeindeleitung und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Wenn wir heute hier zusammen sind, dann feiern wir Abendmahl miteinander, weil das etwas ausdrückt von dem, ich bezeuge, dass Christus am Kreuz gestorben ist für meine Sünden. Und indem ich mich nach vorne begebe, dieses Brot esse und diesen Saft trinke, drücke ich aus, dass ich selber nichts dazu tun kann, um vor Gott gerecht gesprochen zu werden, sondern ich muss Jesus in mich aufnehmen, der sein Leib hat zerschlagen lassen, damit ich leben kann. Und durch das, durch diesen ganz symbolischen Akt, und ja, da ist jetzt weder echt, also das ist nicht Blut und Leib von Jesus, wir machen das im Gedächtnis. Und wer das jetzt isst und trinkt, der nimmt jetzt nicht Jesus in dem Sinne auf, sondern der drückt damit aus, dass er Jesus in sein Herz aufgenommen hat. Und er drückt damit aus, dass er oder sie aus der Gnade Gottes lebt. Ich möchte dann nächste Woche weitermachen an dem Schritt oder an dem Punkt, dass wir sagen, eigentlich hört sich das sowas von genial an. Wäre ich Gott gewesen, hätte ich eigentlich hier einen Schlusspunkt gesetzt und dann am Ende, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und hatten eine tolle Gemeinschaft. Weil da heißt, sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Und dann, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Fertig. So geht's aber nicht. Sondern wir werden vielleicht auch nächstes Mal uns noch mehr bewusst werden, warum brauchen wir eigentlich den Heiligen Geist? Wie sind eigentlich die Herausforderungen des Lebens zu meistern, wenn nicht in der Kraft des Heiligen Geistes?